Eins, zwei, drei. Das war bei dir wieder synchron?
Ja.
Bei mir ist es mit so einem super Delay. Ich weiß nicht, an wem es liegt, an dir oder mir, aber dein Klatschen kommt ungefähr eine Sekunde nach meinem.
Ich habe wahrscheinlich die kleinere Leitung. Also ich habe eine 50.000er Leitung.
Ich glaube ich nicht. Ich habe eine 100.000er, immerhin. Es geht hier nicht um die Penislänge. Es geht nämlich um Penislänge. Und damit herzlich willkommen zur, lass mal kurz nachzählen, eins, zwei, ich glaube, den Gig habe ich letztes Mal schon mal gemacht, dritten Folge.
Den kann man jedes Mal machen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht so ein Standard-Intro, ne? Lass mal kurz zählen. Da haben wir Probleme, wenn wir wirklich mal irgendwann 1000 Folgen haben. Aber gucken wir mal, bis dahin ist noch ein langer Weg. Zur dritten Folge von, auf jeden Fall von Wusi, was uns so interessiert, hier im Laber-Podcast rund um Gaming, Technik, Nerd-Themen oder eben auch alles andere. Mit dabei der, wie wir gerade schon gehört haben, der geschätzte Kollege und Freund David, hallo.
Und professioneller Dazwischenquatscher, David Müller, hallo. Ich brauche so eine Visitenkarte, wo das draufsteht, das wäre super.
Das finde ich gut. Wäre eh ein geiles Geschäftsfeld. So Visitenkarten mit, oder was heißt Geschäftsfeld? Wäre cool, wenn du immer so ganz viele Visitenkarten hättest, wo immer was anderes untersteht. Sowas, keine Ahnung, wie Drehtür, Offenhalter, professioneller, Dazwischenquatscher.
Ja. Klugscheißer.
Ist das immer den Klugscheißer. Ja.
Reden mal ein bisschen, ich guck mal, was Visitenkarten kosten.
Moment, ich bestell mir direkt mal welche. So, kennst du diese Szene aus American Psycho? Hast du American Psycho gesehen? Natürlich hast du
American Psycho gesehen. Natürlich habe ich American Psycho gesehen. Ich hab da letztens sogar ein Stück bei Trail Pursuit mitgewonnen.
Oh, ey. Ich habe das nur einmal gesehen, ich habe das Buch auch nicht gelesen, also ich bin kein wirklicher Fan davon. Ich kann mich aber nur an diese Visitenkartenszene erinnern, wo die da alle ihre tollen Visitenkarten da so hinlegen. Weißt du?
Stimmt, wo die dann, der eine den anderen, Patrick Bateman ihn umbringen will, weil er die geilere Karte hat, ne?
Genau, weil die so ganz edel irgendwie so drauf gedruckt. Das ist schon schön.
Okay, alles klar. Ich glaube, ich gönne mir das einfach mal. Hier kosten 500 Stück 8,32 Euro im Internet.
Ah, da muss ja halt immer wieder, du brauchst ja verschiedene. Du musst ja, oder willst du nur mit der dazwischen Laberer?
Ich kann ja sagen, ich investiere mal in Fuffi. Und nehme fünf verschiedene.
Ja, finde ich gut.
Das gibt auch 100. Warte mal, was kosten denn 100? Warte, 100 kosten, warum sind denn 100 billiger als 500?
Also gut, warum 100 billiger sind als 500?
Achso, ja, Alter. Fragst du das gerade ernsthaft? Nein, Entschuldigung, ich bin müde, es tut mir leid. Ich bin seit 3.30 Uhr wach. Ich bin seit 12 Stunden wach, das muss entschuldigen.
Warum? Ja, ich krieg hier weniger und das ist sogar noch günstiger.
Ja, eigentlich ist ein Stück teurer.
Ja. Kommen wir mal ein bisschen vom Thema ab. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel, 2 Minuten schon haben wir den letzten Hörer auch noch verschreckt. Deswegen kann ich es auch direkt hier sagen. Ich habe es ein bisschen verkackt. Eigentlich wollten wir schon viel früher aufnehmen, aber ich habe es dann zeitlich einfach nicht geschafft. Wir wollten früher aufnehmen, denn zumindest ich dachte mir, wir haben das mega geile Thema, was du mitbringst. Denn du konntest Captain Marvel schon sehen, bevor Captain Marvel rausgekommen ist. Du warst in so einer Pressevorführung. Und da dachte ich mal, wie geil wäre das, wenn wir darüber sprechen würden, bevor der Film im Kino ist. Jetzt ist der Film schon im Kino. Ist mir trotzdem egal. Ich verlange jetzt, ich weiß gar nicht, ob du doch darüber sprechen möchtest, aber ich verlange das jetzt einfach von dir, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Ich natürlich trotzdem gespannt bin, wie der Film so ist. Und deswegen würde ich ganz gerne eigentlich, dass du mit dem Thema anfängst. Captain Marvel im Kino gesehen, vor allen anderen. Wie ist er denn? Was sagst du?
Ich versuche gerade eine Möglichkeit zu finden, was zu erzählen, was ich nicht schon in diversen anderen Stellen erzählt und gesagt habe. Also erstmal muss ich sagen, ich persönlich fand ihn gut. So, Punkt. Der war gut, das war ein solider Marvel-Film, der gehört sicherlich zu den besten, der ist aber auch sicherlich nicht einer der schlechtesten. Das ist absolut Mittelmaß, so, für Marvel-Fans. Okay. Das heißt, es ist ein guter Actionfilm. Punkt.
Um es ganz kurz mal einzuschätzen, Mittelmaß, was ist so der Beste für dich und was ist der Schlechteste für dich, so ungefähr?
Der Beste ist, glaube ich, Winter Soldier. Mhm. Und der Schlechteste? Der Schlechteste ist schwierig, entweder Captain America, der Erste, oder der zweite Thor. Irgendwo dazwischen.
Okay, wäre nicht ganz meine Wahl, aber wäre ich zumindest d'accord, kann ich nachvollziehen.
Ja, also irgendwo so das.
Nur um es einzuschätzen.
Irgendwo und, dazwischen. Genau, und kam ich raus aus dem Kino und da war ja ein Embargo drauf. Also ich habe den an einem Freitag gesehen und den Dienstag drauf, also dem Dienstag vor Kinostart, bis dahin durfte man nicht offen berichten und ich hatte mir schon eine Meinung gebildet, hatte auch schon den Beitrag fürs Radio dazu gemacht und war dann etwas überrascht, als ich dann irgendwie eine erste Reaktion, ohne Kritiken gesehen zu haben, las, der wäre nicht so toll, sagen die Kritiker. Da war ich erstmal überrascht, weil, okay, was gibt's denn da zu kritteln? Und ich muss dann sagen, nachdem ich jetzt mehrere Kritiken gelesen habe, da sind so ein paar Kritikpunkte, wo ich sage, ja, das kann man so sehen, aber es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also, ja, okay. Also vielleicht mal ganz kurz, worum geht's? Also Captain Marvel spielt in den 90ern und das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, dass teilweise diese 90er sehr mit dem Holzhammer draufgehauen werden. Also das sind zum Beispiel bei einer Szene, wo sie kämpft, von No Doubt, I'm Just a Girl gespielt wird, also wirklich so obvious choice, wo ich mal dann denke, aber gut, es gibt andere Filme, wo zum Beispiel, also ich finde immer so mein absolut Paradebeispiel für obvious choice, was Musikauswahl angeht, ist zum Beispiel Watchmen. Wenn du den gesehen hast, da ist ja wirklich, also da wird alles unterlegt mit wirklich, wenn du einen Dreijährigen fragst, das ist, passiert in der Szene, was legst du für eine Musik drunter, sind das genau die Titel, die der nennt. Also es ist
das ist so ein bisschen wie wenn man einen Radiobeitrag irgendwie angeliefert bekommt von einem freien Kollegen, der über was sich Fahrräder geht und dann läuft der Bicycle Race drunter.
Oder bei, wenn er Boxen, dann Rocky-Musik drunter. Das ist immer mein persönliches Lieblingsbeispiel für sowas.
Ja. Versteh ich total, aber muss ich auch direkt sagen, also manchmal mag ich ja sowas, weil das ist dann einfach, hey, Leute, ne, einfach mit dem Hammer, mit der Faust aufs Auge drauf, aber kann manchmal funktionieren. Ich weiß gar nicht genau, wann es für mich funktioniert und wann ich das eben auch mich das ein bisschen stört, weil ich dann denke, ja komm, ist euch nichts anderes eingefallen, aber per se finde ich das erstmal nicht schlimm, wenn die dann so ein ganz obvious choice, wie du es genannt hast, nehmen.
Also mich hat es an ein, zwei Stellen gestört, weil auch der ein oder andere, also es gibt zum Beispiel eine Szene, da spielen sie wie heißt es, Nirvana, in einer Art Fantasie-CGI-Welt, also in einer Welt, die nicht die echte wird, da wird halt der Song gespielt, und aber sie ist 89 von der Erde verschwunden und kehrt Mitte der 90er zurück. Das heißt also, wenn ihr unter, es ist unlogisch, dass diese Musik läuft, weil es ist ja ihr Unterbewusstsein, das er spielt. Das heißt, dieser Song dürfte da nicht spielen. Punkt. Sowas stört mich. Das ist wirklich ein Punkt. Es wird nirgendwo angesprochen. Mich hat's gestört. Und das ist so ein Kritikpunkt. Und was mich wirklich gewundert hat, ich vergleiche den jetzt mal mit dem großen DC-Film, Frauen-Superhelden-Film.
Wonder Woman, oder?
Wonder Woman, den ich wirklich nicht gut fand, der total abgefeiert wurde, irgendwie, ich weiß noch, Filmstarts.de hat den irgendwie auf Platz 3 der besten Comic-Verfilmungen gesetzt, und was haben die alle gejubelt, endlich ein Film von einer Frau mit einer Superheldenfrau, und ernste Töne, weil im Ersten Weltkrieg und ganz toll, und die haben das, also die Kritiker haben sich gar nicht mehr angekriegt vor Freude, und ich fand den mittel. Das war ein
Film. Und ich finde es richtig mittel.
Ja, es war halt, also wenn das im DC-Kanon ist, es vielleicht der beste DC.
Das ist allerdings auch nicht schwierig.
Genau, und das ist keine Herausforderung. Und dann, ich glaube, es waren so viele Leute glücklich, dass der nicht totale Scheiße war, dass sie gesagt haben, das ist der beste Film aller Zeiten. Und Captain Marvel macht viele Sachen viel, viel besser. Also gerade, wenn man dieses Frauenbild nimmt. Also ich bin ja ein großer Fan von starken Frauen im Film. Ich habe zum Beispiel auch schon Artikel geschrieben über Feminismus im Film und auch das Problem von Frauen, was natürlich als Mann ein bisschen immer schwierig ist. Aber das ist mir einfach, das ist mir einfach ein Anliegen, dieses Thema, weil ich das ähnlich sehe wie viele Feministinnen. Es ist ein Problem. Das ist eine männerdominierte Branche, und gerade das Blockbuster-Kino ist eigentlich darauf ausgelegt, dass 13-jährige Jungs ins Kino gehen. Und 13-jährige Jungs sind normalerweise pubertierende Arschgeigen, die noch frauenfeindlicher sind als Erwachsene. Insofern bin ich immer ein Fan von sowas. Und Captain Marvel macht vielerlei besser. Also zum Beispiel, wo Wonder Woman noch irgendwie ein Love Interest brauchte oder ein Mann, der dann doch ab und zu mal helfen musste. Captain Marvel braucht das nicht. Captain Marvel ist völlig selbstständig in ihrer Art und Weise. Das wirkt manchmal arrogant. Aber das funktioniert. Also du könntest theoretisch Captain Marvel nehmen und einen Mann dahinstellen, der genau das Gleiche sagt und spielt.
Aber ist nur ganz kurz, muss ich mich kurz aufklären, aber Samuel Jackson hat eine ziemlich große Rolle da drin.
Ja,
aber
der übernimmt nicht die Rolle. Der ist ein Sidekick, und ich kann mich, also es gibt nicht eine Szene, wo er von Nutzen wäre.
Okay, aber der wird jetzt nicht so dargestellt, dass jetzt irgendwie der Filmproduzent gesagt hat, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie noch einen starken männlichen Charakter, und deswegen lass es mal.
Aber umgekehrt, er wird auch nicht als dummer Sidekick, und das ist auch das Starke, er wird auch dummerweise nicht als dummer Sidekick oder als Stichwortgeber missbraucht. Das ist die Stärke dieses ganzen Dings.
Und auch ganz kurz, du bist ja auch großer Comic-Freund und kennst wahrscheinlich auch die ganzen Hintergrundgeschichten und den Charakter, den ich vorher gar nicht so wirklich kannte.
Ich muss zugeben, Comics habe ich nicht gelesen. Der Name war mir klar, es gibt ja auch mehrere Captain Marvels, es gibt auch männliche
Captain
Marvels.
Genau, das wäre jetzt die Frage. Es gab ja auch mal männliche und weibliche Captain Marvels und sowas in der ganzen Geschichte von, okay, gut. Nee, du als Zwischenfrage.
Genau.
Ich bin professioneller der Zwischenfrage.
Hast du schon eine Visitenkarte? Ich habe da ein super Angebot.
Ja, bestellt. 100 Stück. Die waren einfach, die waren günstiger als 500 Stück, ey. Ich bin voll das geile Angebot. Ja.
Eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, richtig voll der Nepp, weil ich glaube, 100 kosteten jetzt irgendwie 7,32 Euro und 500 irgendwie 8 Euro noch was. Okay, ja, und sie wird auch in den Comics immer so als arrogant dargestellt und das passt schon alles und ich bin ja sowieso ein bisschen verliebt in Brie Larson, das funktioniert auch super, die Hauptdarstellerin.
Brie Larson ist, boah, was hat die denn noch
gekriegt? Raum hat die den Oscar für gekriegt, für diesen Entführungsfilm, wo sie die erste Hälfte des Films in so einem Einzimmer-Ding ist, eingesperrt mit ihrem Sohn, so ein Natasha Kampusch-Ding.
Boah, den habe ich nicht gesehen.
Ja, sonst viele Indie-Filme hat sie gemacht. Short-Term
12. Aber woher kenne ich den, also ich gucke mir, also ich meine, ich habe die jetzt in als Captain Marvel und sowas natürlich in Trailer und Kurschen überall gesehen, aber aus welchem,
das weiß
mir
ich
sagt
nicht.
Der Name auch total was, kenne ich den nur vom Hören sagen. Ich dachte, gab es mal irgendeine Serie oder sowas mit der?
Bestimmt hat die irgendwo in meiner Serie mitgespielt. Sie hat
Scott Pilgrim hat die doch mitgespielt, hier.
Ja, genau, das stimmt, das hat sie auch mitgespielt. Okay. Und in Kong Skull Island spielt sie diese Fotografin.
Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Muss ich den sehen?
Ist der gut? Ich fand den lustig, ja.
Okay, weil den gibt es, glaube ich, irgendwo bei Netflix oder Amazon genau, Prime oder sowas.
Bei
ich
auch Netflix und sonst gerade, ja. Ja.
Oh,
okay,
Captain Marvel. Entschuldigung, wollte ich.
Captain Marvel, alles gut. Und erstmal das Erfreuliche, der scheint zumindest an den Kinokassen super abzulaufen. Ich habe heute Morgen mal geguckt, weltweit hat er irgendwie Stand jetzt. Wir nehmen am Montag jetzt auf. Schon über 300 Millionen eingespielt, also fast 400 weltweit und das Ding läuft. Punkt. Ja. So.
Vor allem, der ist jetzt seit wann draußen? Seit Donnerstag oder was?
Seit Donnerstag, letzte Woche Donnerstag, also seit jetzt das erste Wochenende. Ja. Gut, dann gab's einen Vorwurf, der kommt zu spät. Weil er ja wirklich, sag mal, es ist jetzt der 20. Marvel-Film und er erzählt quasi, er führt jetzt eine neue Figur ein, die wichtig im nächsten Avengers-Film wird, aber halt irgendwie 19 Filme lang überhaupt keine Rolle gespielt hat.
Okay, aber erklärt sich, also ohne, dass du natürlich den letzten Avengers-Film jetzt schon gesehen hast, erklärt sich denn, warum sie dann weg ist?
Ja.
Also so viel kannst du ja spoilern. Ja,
also okay, das erklärt sich und es, und auch, wenn jetzt im Internet dann irgendwie der Vorwurf kommt, er hat ja so einen Pager, das sieht man ja am Ende von Infinity, wo er sie ruft und warum benutzt er ihn erst da? Das wird nicht explizit erklärt, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, an den anderen großen Krisen in den Filmen waren immer Krisen, die relativ kurzfristig sind und sie, sagen wir mal so, sie ist sehr, sehr weit weg. Das heißt, also, es hätte vermutlich keinen Sinn gemacht, sie zu rufen. Das ist eher so, als würdest du den würde ich jetzt einen Herzinfarkt kriegen und den Notarzt in Kambodscha anrufen.
Okay.
Funktioniert nicht. Ja, also insgesamt...
Hast du die Nummer vom Notarzt? Ne.
Hast du die Nummer vom Notarzt? Ist doch wahrscheinlich eine Vorwahl von Kambodscha und dann 110.
Oder 112.
112.
Der Notarzt, ja. Okay.
Nee, und alles in allem, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch und wie gesagt, ich finde, es ist, was die Frauenrolle angeht, ein starker Film. Ich finde, sie und Samuel Jackson, Brie Larson und Samuel Jackson funktionieren super zusammen. Ich finde dieses De-Aging, die haben ja Samuel Jackson und auch Coulson, der im ersten Avengers stirbt, Spoiler-Alarm. Ja. Oh, der Film ist jetzt wieder alt. Ja gut.
das ist sowas wie einen Keks in die Hand nehmen und anlecken und sagen, darf ich den? Und sowas.
Genau, der Klassiker.
Spoiler-Alarm danach sein.
Ja, okay. Kannst ja vielleicht noch so ein SFX von einbauen, wenn du lustig bist.
Ja, nee, meine ich. Die laufen hier voll ins Messer.
Genau, und das also dieses Aging-Ding, das funktioniert bei Samuel L. Jackson super, das funktioniert bei Agent Coulson, da sieht es ein bisschen komisch aus. Alles cool, Tricktechnik cool, hier die Nebencharaktere sind wieder alle cool. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu folgen, selbst für mich, der alle Filme gesehen hat und auch sich in der Comic-Welt-Lore so ein bisschen auskennt, waren ein, zwei Momente dabei, wo ich, weil ich den auch in der erst auf Englisch gesehen habe. Ich war tatsächlich am Wochenende noch mal im Kino mit meinem Bruder in dem Film und habe den noch mal auf Deutsch gesehen.
Nerd.
Dann war es so ein bisschen manchmal ein bisschen schwer zu folgen. Aber ja, es ist ein guter Film. Also wenn du Bock auf Actionfilme hast, das ist das Ding, wo du jetzt diese Woche reingehen musst und fertig aus.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, also Captain Marvel wäre so ein, also was ich von den ganzen Trailern gesehen habe und weil ich den Charakter vorher nicht kannte und so, das wäre so ein Ding gewesen, den will ich auf jeden Fall gucken, wenn er dann irgendwie als Download verfügbar ist oder sowas, dann gucke ich mir zu Hause schön an auf dem Fernseher und gebe da jetzt nicht das Heidengeld fürs Kino aus. Das Problem ist ja halt nur, das ist natürlich auch alles bewusst so gewählt, wenn man jetzt schon die ganzen Marvel-Filme gesehen hat, dann will man natürlich auch das Finale sehen und dann will man natürlich auch best vorbereitet da reingehen und dann will man wahrscheinlich oder muss man, das wäre auch nur noch eine zweite Frage, den letzten Film vor Avengers auch gesehen haben und den muss man dann eben auch im Kino gesehen haben. Mhm. Muss man den im Kino gesehen haben? Sagst du, das bringt dir dann? Oder
da fragst du den falschen, weil ich großer Filmfan bin. Also ich sage immer,
ja, muss man jeden Film sagst Kino immer, sehen. Du musst alle im Film
gesehen natürlich, im Kino gesehen weil es immer einfach eine andere Art von Filmerlebnis ist. Aber ich glaube, es reicht einfach, wenn du weißt, diesen Charakter gibt's. Ja. Der ist krass scheiße mächtig und der kommt jetzt in Endgame und macht dann nochmal richtig krass Action. Also du musst jetzt, okay. Ich glaube, du musst nicht wissen, wo die Kräfte herkommen. Also ich glaube, du musst ihn nicht wirklich haben, auch wenn er wichtig für Endgame wird. Aber eigentlich ist das, ist dieser Film, ist er quasi nur das ähnlich was, komischerweise ähnlich wie ich habe ja vorhin gesagt, Captain America, der erste, ist so ein bisschen der Film, der mich am wenigsten begeistert hat von diesen ganzen Marvel-Filmen, obwohl ich ihn immer noch gut finde. Aber es ist schon einer der schwächsten. Der ja auch den zu Recht den Vorwurf genießt, er ist eigentlich nur eine Exposition für den ersten Avengers. Genauso ist Captain Marvel eigentlich nur eine Exposition für jetzt Endgame. Also eigentlich in diesem ganzen Universumskontext ist der Film nur dafür da, ey, guck mal, diesen Charakter gibt es, das kann der so und das sind die Connections. Also eigentlich.
Wobei die damit ja auch offen immer so umgegangen sind, ne? Also ich meine,
gerade
so
in der
Filmreihe, ne? Ja. Also das finde ich ganz gut. Ich finde ja auch, den findest du, glaube ich, nicht so geil, den zweiten Captain America, den dritten Captain America.
Ich habe gerade den dritten in Civil War.
Genau. Den findest du
den nicht find ich, so geil. Ich finde ihn überbewertet. Der wird ja irgendwie als einer der besten nochmal genannt. Ich finde ihn nur gut.
Ich fand den ziemlich gut. Das ist doch der hier, wo die auch hier in Deutschland auf dem Flughafen sich kaputt kloppt.
Genau. Naja, das ist ja der Mini-Avengers.
Genau, diese Mini-Avengers. Das war auch dann gerade, nachdem der zweite Avengers ziemlich schlecht war, wie ich finde, der ist auf jeden Fall irgendwo
Der ist auch relativ weit unten, stimmt, habe ich schon wieder verdrängt, ja.
Fand ich, war das auch der bessere Avenger, weil der hieß ja, glaube ich, in Deutschland auch, der hieß ja nicht Captain America, genauso wie die anderen Captain America, nicht Captain America, wie hießen, der hieß doch irgendwie.
Ich glaube, First Avenger Civil War.
Genau.
Ich glaube, die Captain America Avenger Filme heißen dann First Avenger. Ja.
Genau, damit die schöne Avenger im Titelnamen haben. Mhm. Aber den fand ich halt zum Beispiel ziemlich gut. Aber ja, ich bin halt gespannt. Also ich so ein Film wie zum Beispiel, wen habe ich relativ spät gesehen? Spider-Man Homecoming. Den habe ich relativ spät gesehen. Den habe ich auch dann quasi nicht chronologisch richtig gesehen. Den habe ich auch, weiß nicht, vor ein paar Monaten erst gesehen. Das ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, boah, das ist auch vollkommen irgendwie okay, aber der hatte mich auch an keiner Stelle so richtig begeistert. Ganz anders wiederum dann so ein Ding, den ich auch relativ spät gesehen habe, aber zumindest noch chronologisch in der richtigen Reihenfolge, war Thor 3, das ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem ganzen Universum, auch wenn der auch total cool, heraussticht und sowas. Da würde ich aber auch sagen, der sticht nicht nur total heraus durch seine abgefahrene, sehr comedyhafte Art und sein sehr buntes Bild, würde ich es mal beschreiben, sondern der ist sogar noch relativ wichtig, um wirklich zu verstehen, was in den anderen Filmen passiert und warum.
Findest welcher du? Charakter. Ich finde, dass du so einen, den kannst du komplett weglassen.
Ja, aber
was musst du denn dafür wissen?
Ja, warum Thor woanders ist und warum Hulk woanders ist und warum Hulk und wo.
Ja, aber das ist doch auch wieder so eine Handlung. Aber ganz ehrlich, das ist doch wieder so eine Handlung, ähnlich wie Captain America auch. Das sind dann auch so Filme. Also nochmal, das sind alles Filme, die ich finde die geil. Ich gucke die alle gerne. Ich besitze auch sämtliche. MCU-Filme auf Blu-ray, aber das ist zum Beispiel aus dem Film, so rein von der Geschichte und wie wichtig sie im Kontext ist für die Avengers-Filme, das kannst du an einem 5-Minuten-Kurzfilm erzählen.
Ja, das stimmt, aber dann, das kannst du dann, also wenn du das wirklich alles so herunterbrechen willst und sowas, dann brauchst du tatsächlich keine 20, 22 Filme oder wie viel es hinterher werden, sondern kannst du dann
absolut
auch in 3 Filmen irgendwie erklären. Ja. Oder. Naja, okay, aber ich nehme jetzt mal das mit, auch wenn ich vorher nicht ins Kino gehen wollte, weil ich mir das Geld sparen wollte und wir irgendwann dann zu Hause angucken wollte, natürlich legal, auf irgendwelchen legalen Download-Plattformen, Streaming-Plattformen. Da sagst du, man wird nicht enttäuscht, wenn man da reingeht.
Unbedingt. Nein,
also wenn man jetzt Marvel-Fan, Marvel-MCU-Fan ist und so weiter. Ja, dann ich glaube mal, das einzige Problem, was ich nur hatte, ich sag mal, meine Frau kann ich jetzt für einen Film überreden, noch mit mir reinzugehen, Avengers oder Captain Marvel, aber ich muss dann wahrscheinlich irgendwie auf meinen Neffen oder so zurückgreifen, dass der dann mit mir da reingeht.
Ich ja auch, ich gehe mal mit meinem Bruder.
ich find's immer so traurig, ganz allein ins Kino zu gehen. Gehst du häufiger allein ins Kino?
Inzwischen nicht mehr. Also ich war jetzt tatsächlich schon sehr lange nicht mehr allein im Kino. Ich habe aber genug Leute, mit die ich tatsächlich immer wieder für Filme begeistern kann. Ich war relativ viel, als ich studiert habe, war ich öfter mal allein im Kino, weil ich habe in Duisburg am Dellplatz gewohnt, in der Nähe vom Dellplatz, und da ist ein altes Programmkino. Das damals noch, als ich studiert habe, genau, wie heißt das nochmal? Filmforum. Das
Filmforum, ja.
Genau, das Filmforum. Und das hatte damals, als ich studiert habe, hatte das so einen Studententarif, da hast du irgendwie, egal was lief, für 2,50 Euro gesehen.
Boah.
Und da hat, das hab ich echt ausgenutzt. Also das, da war ich echt oft im Kino. Ich glaube, stimmt nicht, da hast du 2,50 Euro bis 17 Uhr bezahlt und danach 3,50 Euro, was immer auch
als total. Als Student kannst du ja,
geiler,
kurz, nach Frühstück, Kurs ist, ja. kurz nach dem Frühstück um 16 Uhr ins Kino gehen. Ja. Aber das war der Plan, ja. Ich habe, was habe ich denn letztens gesehen hier, diesen hier zweiter Weltkrieg, England, meine Güte. Wie hieß er denn, der Premier hier in England während des Zweiten Weltkriegs? Hier mit Gary Oldman, der den...
Ach, Darkest Hour.
Darkest Hour, genau.
Und wie hieß völlig überbewertet.
Churchill, so, Churchill. Meine Güte, den Churchill-Film. Ja, fand ich auch gut. Ich muss sagen, der lief da leider auch nur auf Deutsch. Auf Englisch hat er vielleicht nochmal was komplett anderes. Aber ansonsten war das teilweise so hanebüchen. Allein diese U-Bahn-Szene da unten und sowas.
Ja, vor allem das hat mich wirklich geärgert, weil das ist so eine Szene, die ja so nie stattgefunden hat. Also wenn er wirklich in der U-Bahn gefahren wäre und wäre da rausgeschnitten, genau. Er hätte seine Meinung geändert. Egal, was in dieser U-Bahn passiert wäre, dann kann man, sage ich noch, das ist eine Dramatisierung dieser Szene, alles easy. Aber das ist nie so passiert. Und das ist die eine Sache. Und das andere ist diese Blood, Sweat and Tears-Rede, die immer so gerne zitiert wird und dann immer so als großes Moment. Und auch da, wenn du dir mal Originalaufnahmen anhörst, das sagt er halt deutlich
zurückhaltender.
Zurückhaltender.
Ja, so, ne? Also er liest es mehr ab.
Genau.
Inhaltlich ist es natürlich 1:1, so vom Text her. Das stimmt schon. Na klar, man kann auch da ein bisschen überdramatisieren, aber diese U-Bahn-Szene hat es dann wirklich, da dachte ich wirklich, also komm Leute, das braucht es doch auch einfach nicht. Weil es halt so auch andere.
Furchtbar. Typischer Hollywood-Moment. Trotzdem, auf die Leistung von Gary Oldman lasse ich nichts kommen, das macht er super.
Ja, immer, aber wie gesagt, ich habe es auf Deutsch gesehen und ich glaube, dann auf Englisch wirkt es noch ein bisschen besser. Und wenn du dann vielleicht sogar auch noch Muttersprachler bist und dann wirklich so diese ganzen abgeranzten Dialekte und so weiter, die dann vielleicht im Film, ich habe nicht auf Englisch gesehen, dann da hörst und sowas, dann wirkt das nochmal deutlich, deutlich besser. Mhm. Synchronisation, immer noch so ein Thema, da will ich immer nochmal mit dir länger drüber sprechen. Auf jeden Fall nicht heute, da will ich mir immer noch ein paar Gedanken zu machen, aber ich komme immer wieder drauf.
Synchronisation. Vielleicht machen wir da wirklich mal auch eine Sonderfolge, das war nur...
Finde ich gut.
Darüber. Und vielleicht uns auch mal einen Gast einladen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie einen Synchronsprecher, der mal im Podcast darüber reden will,
über seine Arbeit. Irgend so einen großen Synchronsprecher.
Ich würde auch einen kleinen nehmen.
wir haben doch den einen Bekannten, den Stefan, der hat doch zumindest mal so ein, zwei, nicht unbedingt synchron. Ich weiß gar nicht, ob der auch schon mal synchron
gemacht hat. Der ist glaube ich ein paar Mal in Videospielen gestorben irgendwie als Sprecher.
In Videospielen, aber, ich weiß noch, dass er in Assassin's Creed 2 oder sowas hatte der auch eine Rolle und der wusste halt seinen Text und der wusste so ungefähr, worum es geht, aber der wusste halt nicht genau, was sein Charakter war und Stefan irgendwie Anfang, Mitte 30 damals, spricht halt ganz normal und gut, aber war da im Endeffekt im Spiel ein, ich weiß nicht, Ende 60, Anfang 70-jähriger damals alter Greis, den er dann dargestellt hat. Das hat leider so überhaupt gar nicht gepasst. Aber hat er halt keine Ahnung von, ne? Schlechte Synchronregie, schlechte...
Ich glaube, das passiert oft bei solchen Sachen, ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel. Oder ganz kurz angerissen, Synchronisation, mir fällt das gerade bei Netflix-Produktionen immer wieder auf, wenn das keine Premium-Serie von Netflix ist, dann hast du manchmal auch das Gefühl, dass es wirklich jetzt im Schnellverfahren synchronisiert worden. Das hört sich alles gleich an.
Weiß
der Sprecher auch nicht, welche Tonlage.
Aber großes Thema, das hätte ich mir auch so aufgeschrieben, müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Also bin ich total dabei. Machen wir vielleicht tatsächlich mal eine Einzelfolge, weil wie ich gesehen habe, allein um Captain Marvel haben wir jetzt, sind jetzt schon, ich weiß nicht, gut über 20 Minuten. Ne?
Oh Gott, dein Thema, was hast du noch mitgemacht?
Gucken wir nochmal. Was ich letztens schon angeteased habe und schon ein bisschen drüber gesprochen habe, aber es ist mir einfach ein Herzenswunsch, diese Serie ein bisschen mehr zu promoten noch, ist The Expanse. Das lief ja jetzt lange Zeit auf Netflix, ist keine Netflix-Produktion, keine ursprüngliche, ist glaube ich von einem Sci-Fi-Channel, wenn ich mir das glaube ich so richtig weiß.
Ja, ich glaube, ja.
Und dann eben aufgekauft als Streaming von Netflix, dass die ersten beiden Staffeln zumindest gezeigt haben. Dann wurde auch die dritte Staffel, glaube ich, auch schon produziert, allerdings währenddessen eingestellt. Und dann haben sich weltweit die Fans irgendwie so zusammengetan und aufgerufen, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Und Amazon hat sich dann erbarmt und die Serie dann aufgekauft und wohl auch schon zumindest Staffel 4 und 5 angekündigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall aber Staffel 4. Und jetzt gibt es eben auf Amazon Prime die The Expanse seit, weiß nicht, 2 Monaten oder sowas, endlich auch die dritte Staffel. Und ich muss einfach sagen, es ist eine der besten Science-Fiction-Serien, die ich jemals gesehen habe. Also da gibt es ja immer so, es ist vor allen Dingen eine eine, ich sag mal, realistische, es gibt auch bestimmt einen Fachbegriff dafür, eine, so ein realistisches Setting von Science Fiction. Ist jetzt kein Star Trek, kein Star Wars und dergleichen, sondern.
Wobei Star Trek ja eigentlich auch relativ ernst eigentlich ist, ne?
Ja, das stimmt, ist relativ
ernst. Also im Sinne von was es an Zukunftssachen zeigt.
Genau,
also,
und spielt auch in unserer Welt. Jetzt nicht so wie Star Wars oder dergleichen, das stimmt.
Aber du meinst, Expanse ist eher so, also zu einem relativ realitätsbezogen, aber auch noch düster dabei.
Ist relativ düster dabei. Also man sagt, also ich habe auch schon gelesen, irgendwie das Game of Thrones im Weltall, würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, aber hat auf jeden Fall ein bisschen was davon. Für die, die es nicht kennen, vielleicht so kurz eben zur Einordnung, spielt, glaube ich, im 23. Jahrhundert. Ne? Da gibt es drei Fraktionen, die Erde und die Leute, die auf der Erde wohnen und leben. Dann den Mars und die sogenannten Gürtler. Ne? Erde kennen wir, leben wir selber. Da leben jetzt aber im 23. Jahrhundert, glaube ich, irgendwie 40 Milliarden. Und die sind alle zwar hochentwickelt, aber auch ein bisschen faul geworden. Dann den Mars, das war so die erste große Kolonie von der Menschheit, die aber immer ein bisschen unter der Fuchtel von der Erde lebt, also durch Sanktionen und irgendwie so eine kriegerische Auseinandersetzung in der Vergangenheit oder sowas, hat es der Mars zum Beispiel nie geschafft, das Terraforming-Projekt voranzubringen, ist dafür aber hochentwickelt, also noch weiter als die auf der Erde, haben auch eine große Raummarine, also sind mit ihren Kriegsschiffen sehr viel besser ausgestattet als zum Beispiel die Erde. Und dann gibt es noch die Gürtler, die heißen so, weil die im Asteroidengürtel leben, beziehungsweise nur im Weltraum auf Stationen, auf kleineren Monden, da auch dann häufig ohne Gravitation. Das machen die in der Serie auch ganz, ganz nett wirklich, dass du zumindest teilweise dann die so Gürtler siehst, die, weil sie eben ohne Gravitation aufgewachsen sind, viel, viel größer wurden, weil ne, dann irgendwie so.
Und so feingliedriger.
Genau, so 2,50 groß und feingliedriger und alles ein bisschen und können aber dementsprechend eigentlich auch nicht auf wirklich gut auf Erde und Co. leben, weil ihr Knochenbau zum Beispiel überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist.
Die Schwerkraft bereitet ihnen Schmerzen. Da gibt's ja auch, da wird ja, glaube ich, in der ersten, ich habe nur die erste Staffel gesehen, auch einer gefoltert, indem er einfach quasi der Schwerkraft ausgesetzt wird.
Genau, und das hast du, und ich habe, nachdem ich die zwei Staffeln gesehen hatte und die dritte Staffel noch nicht draußen war, habe ich mich an die Bücher gesetzt und habe die Bücher jetzt fast alle gelesen. Ich glaube, ich bin im vorletzten. Ich glaube, es gibt im Moment 8 und ich bin im 7. so ungefähr. Und muss da sagen, dass in den Büchern, das ist halt noch viel mehr so. Da wird es noch, in Anführungszeichen, auch noch realistischer alles dargestellt. Also da sind nicht nur alle Gürtler wirklich so groß, sondern da wird es auch noch viel mehr als in der Serie darauf geachtet, dass es zum Beispiel nie Schwerkraft existiert, wenn sich nicht gerade zum Beispiel das Schiff bewegt, weil es dann gibt es halt eben die Beschleunigungsschwerkraft, die du da hast. Ansonsten schweben die da die ganze Zeit irgendwie in ihren Raumschiffen ziemlich schwerelos rum. Oder wenn die mal irgendwo hinfliegen innerhalb des Sonnensystems, trotz des tollen Epstein oder Epstein-Antriebs, was die da erklären, warum die so schnell sind, brauchen die da ein paar Wochen, um jetzt irgendwo hinzukommen. So ungefähr. Und wird zwar nicht jeder Tag dann im Buch beschrieben, aber es wird zumindest erwähnt, sodass es das ein bisschen realistischer gehalten wird als jetzt in anderen Science-Fiction-Serien. Das funktioniert sehr gut im Buch. Und ich muss sagen, dass die ersten beiden Staffeln auch besser sind als die ersten beiden Bücher. Also da war es tatsächlich so, die erste Staffel behandelt das erste Buch, die zweite Staffel das zweite Buch. Und die Serie hat es deutlich besser gemacht als in den ersten beiden Büchern. Die dritte Staffel...
Weil es geraffter ist.
Ja, weil es geraffter ist, weil die auch besser die Sachen zusammenführen. Also du siehst in der Serie kommen schon Sachen vor, die du erst im zweiten Buch liest, die im zweiten Buch aber auch tatsächlich passieren, so halb während der Geschehnisse des ersten Buches, weil dann wieder so Rückblicke da passieren und sowas. Die haben es einfach sehr gut dann zusammengenommen und schon so Parallelgeschichten erzählt innehalb der Serie und sich Gedanken gemacht, okay, ich besetze nicht einfach nur das Buch 1:1, obwohl die sehr nah am Buch sind, sondern gucke halt eben auch, wo kann ich welchen Charakter schon mal auftauchen lassen, damit er dann nicht irgendwann in der zweiten Staffel plötzlich irgendwie erscheint und man weiß gar nicht, worum es geht. Also sie haben es einfach sehr gut quasi die Vorlage genommen und das dann nochmal so rundgeschliffen, bisschen zusammengekürzt und sich trotzdem relativ nah gerade bei den wichtigen Entscheidungen an die Bücher gehalten. Da sind die jetzt, um auch mal vorauszugreifen, wenn wir gerade dabei sind, bei der dritten Staffel ein bisschen von ab. Die dritte Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind dann direkt zwei Bücher in einer Staffel zusammengepackt, auch weil man wahrscheinlich bei der Produktion noch nicht ganz wusste, okay, werden wir überhaupt danach noch weiter produzieren? Wir müssen also zum Ende kommen und die dritte Staffel beziehungsweise das vierte Buch hört auch an so einem Punkt auf, wo man sagt, okay, das könnte theoretisch ein sehr offenes, aber es könnte ein Ende sein. da sind die leider, gerade wenn man es vergleicht mit den Büchern, mit der ersten und zweiten Staffel, so ein bisschen davon abgekommen. Also die Erzählweise ist mir da ein bisschen zu schnell. Es stimmt nicht mehr alles so ganz. Ein, zwei Charaktere wurden ein bisschen geändert. Aber wenn du halt die Bücher nicht kennst, ist es ziemlich Latte, so wie immer. Und immer noch eine fantastische, großartige Serie, die auch total gut aussieht. Also es spielt viel halt, wie gesagt, im Weltraum und es gibt auch irgendwelche Raumschlachten und so. Und die teilweise sind die Animationen, das CGI richtig gut. Manchmal jetzt nicht so geil, aber gerade für eine Serie, wo ich sagen muss, das macht richtig Spaß anzuschauen. Und ja, das ist eine Serie, ich kann dir nur sagen, bitte, du hast die ja doch auch geguckt, die erste Staffel oder so, ne?
Ich habe die erste Staffel geguckt, ja. Ich habe es ja gerade schon verraten. Interessanter Monolog, ich glaube 10 Minuten.
Ja,
du liebst sie auf jeden Fall. Ich kann deine Begeisterung nicht ganz teilen. Ich finde die auch nicht schlecht. Ich habe damals auch die erste mit großem Genuss geguckt. Und dann, ich merke das immer, wenn mich sowas richtig anfixt, dann fange ich auch an, so im Internet nachzurecherchieren, was passiert denn da noch, sowas, was gibt's, was haben sie vielleicht weggelassen, was hat sich verändert. Das habe ich auch tatsächlich da gemacht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach im Moment so ein bisschen serienmüde bin.
Naja.
Ich will auf jeden Fall noch weitergucken, Staffel 2 und 3. Die erste fand ich, wie gesagt, ganz gut mit Aaron Eckhart da als dieser Investigator da auf den, also sind ja irgendwie drei Handlungsstränge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt ja einmal diese Botschafterin auf der Erde oder diese Politikerin auf der Erde. Mhm. Dann gibt es diese quasi ein Geheimnis, das Aaron Eckhart untersucht auf diesem Gürtel.
Mhm.
Welten und dann gibt es ja noch dieses Raumschiff, das wahrscheinlich nachher das zentrale Thema wird.
Genau, die
zusammengefüllte Crew.
Rosinante und die Crew, die sich da dann irgendwie auf diesem, es ist ein altes Mars-Fregatten-Kriegsschiff, beziehungsweise ein neues, ganz hochmodernes, aber da kommen die drauf, das kriegen die irgendwie, wenn man will, nicht zu viel verraten, so ein Haufen von, die sind eigentlich. Wie soll man sagen, die waren vorher auf einem Eisfrachter, der quasi immer irgendwelchen Asteroidengürtel alte Eisblöcke geschnappt haben und zum Gürtel gebracht haben, damit die da auf dem Gürtel da Wasser draus machen konnten.
Die reichen Säcke brauchen ein bisschen Eis für ihren Whisky.
Ja, das sind so quasi so die alten Seemänner, weißt du, die alle mit einer dubiosen Vergangenheit, die sich so ein bisschen, denkt man auch immer so vom Gesetz geflohen, haben sie sich jetzt aufs Schiff.
So ein bisschen das Prinzip wie bei Firefly schon.
Ja, so ein bisschen in der Art. Auf jeden Fall kommen die alle auf dieser Rosinante zusammen. Und das ist dann auch in den Büchern auf jeden Fall und hinterher in der Serie auch der Mittelpunkt des Ganzen. Also nicht ganz so quasi, hier ist die Enterprise und alles geht nur um die Enterprise, aber das ist auf jeden Fall so der Mittelpunkt. So ein bisschen auch vielleicht das Haus Stark von Game of Thrones, wo man alle so ein bisschen dazu hört. Das ist so ein bisschen der Mittelpunkt.
Also, um das ganz kurz, ich kann es relativ kurz machen. Wie gesagt, ich habe die erste gesehen, sie hat mir gefallen. Ich werde irgendwann vermutlich weitergucken. Was mir damals nicht so gut gefallen hat, war dieses ganze Ding, weil ich auch ein bisschen weitergelesen habe, dieses Geheimnis, was Aaron Eckhart da als Investigator untersucht, mit dieser verschwundenen Frau, die nachher als tot auftaucht und irgendwas ist mit ihr passiert. Ich versuche hier nicht zu spoilern. das fand ich alles so ein bisschen, also zumindest von dem, was ich dann weitergelesen habe, nicht so geil. Aber vielleicht setzen es in der Serie gut um, muss ich einfach mal abwarten.
Was wirklich spannend ist, sind noch zwei Sachen dazu. Also erstmal hast du die erste Staffel durch, deswegen kann auch jedem nur sagen, ich fand es am Anfang, die ersten beiden, ein, zwei, drei Folgen, da musste ich auch noch sagen, okay, ich will jetzt weitergucken. Hat mich jetzt noch nicht super gut, super überzeugt, weil es hat schon ein paar Längen so am Anfang. Wenn man die erste Staffel eigentlich durch hat, so wie du, würde ich sagen, okay, dann ist man eigentlich drin. Aber muss mal gucken, die zweite Staffel soll es dir auf jeden Fall noch geben. Und was wirklich interessant ist, dass hier The Expanse, also ist ja sowas wie die Erweiterung oder so, ne? So kann man es ja übersetzen.
Genau. Ja.
Wird wirklich konsequent fortgeführt. Also so das, was ich will jetzt auch ein wenig spoilern, aber es geht halt wirklich immer und immer weiter. Und jetzt gerade im Buch 5 oder 6 oder sowas hat sehr wenig noch mit Buch 1 zu tun. Das ist schon echt.
Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja, aber das finde ich schon interessant, dass der ist, das ist halt so wenig dieses, naja, also sowas wie bei einer Enterprise oder bei Babylon 5 oder auch bei Battlestar Galactica, was eine der großartigsten Science-Fiction-Serien der letzten 20 Jahre ist, also die Neufassung, da geht es halt irgendwie im Endeffekt doch um einen sehr engen Kreis oder die Geschichte wird nicht wirklich groß weiterentwickelt und da ist es tatsächlich so, es kommen halt komplett neue Sachen auf einen zu und das sind komplett neue Sachen, die teilweise alles andere so ein bisschen durcheinander würfeln oder sehr klein wirken lassen, so die Probleme aus dem ersten Buch kommen dann in die Geschichte rein und das ist schon sehr interessant, kann einen vielleicht auch ein bisschen abschrecken, weil man denkt, ja toll, das ist das, was in der ersten Staffel und zweiten Staffel da passiert, ist irgendwie total egal, also es wird irgendwie so nichtig gemacht. Auf der anderen Seite ist es schon gerade im Rückblick dann interessant, wohin die ganze Story führt. Also es ist schon wirklich etwas, wo ich sagen muss, sollte man sich angucken, wenn man in irgendeiner Art und Weise auf Sci-Fi-Kram steht.
Okay, ja, wie gesagt, ich glaube, ich hätte damals auch weitergeguckt, wenn es damals weitere Folge gegeben hätte. Ja.
Ach, und noch eine Sache noch. Ja. Und dann nochmal, ich habe es erst auf Deutsch geguckt und hinterher auf Englisch, auch wieder Thema Synchronisation. Ich würde es auch da auf Englisch gucken, aus dem einfachen Grund, zumindest ging mir das so, einer der Hauptdarsteller, der sieht vom Typ aus total wie Jon Snow aus Game of Thrones. Und der hat leider im Deutschen auch genau die gleiche Synchronstimme. Und ich habe am Anfang immer gedacht, das ist Jon Snow. Und das ist auch so ein Typ und so weiter. Ne? Und im Englischen hast du diese Barriere oder diese Verknüpfung nicht mehr. Und das mag jetzt vielleicht nur mich getroffen haben, aber das
ist der. Aber guter Warnhinweis, ja. Guter Disclaimer. Game of Thrones und Expanse nicht durcheinander gucken, man könnte durcheinander kommen.
Ja. Der eine spielt zwar irgendwie im Fantasy-Reich und der andere im Weltraum, aber naja, Jon Snow ist überall dabei. So, also, alle die Expanse gucken bitte. Dankeschön.
Jo, bitte. Ich habe auch noch was mitgebracht. Jetzt wird's ernst, weil uns das auch beide beruflich betrifft. Es geht im weitesten Sinne um die aktuellen Anschuldigungen gegen Michael Jackson. Und die Frage, die ich mich eigentlich schon länger stelle, eigentlich schon seit dieser ganzen Harvey Weinstein-Geschichte, seit dieser Geschichte mit Kevin Spacey, ab welchem Punkt, und eigentlich schon davor, ab welchem Punkt kann ich die Kunst eines Künstlers nicht mehr konsumieren, weil der Typ ein dummer Wichser ist. Wo ist dieser Punkt erreicht? Also es gibt ganz krasse Beispiele, Beispiel Lost Prophets, der Sänger, der, ich glaube, Ian irgendwie heißt er, Watson, irgendwie so, den haben sie jetzt zu 35 Jahren verknackt, weil er Kinder geschändet hat, und zwar wirklich bis zu Babys. Der hat seine Groupies quasi animiert, wenn die Kinder hatten, doch bitte mal das Baby mitzubringen. Ja, also ganz schlimme Geschichte. Richtig heftig. Und da war die Konsequenz, als das rausgekommen ist, ich habe quasi instant komplett alles, was ich irgendwie, ich hatte besaß zwei Alben in physikalischer Form, die habe ich sofort weggeschmissen. Ja. Und habe quasi alles, was ich noch irgendwie auf der Festplatte in irgendeiner Form davon hatte, gelöscht. Das war quasi, ich meine, bei solchen Sachen, er wurde auch dafür verurteilt, ich glaube, das ist völlig indiskutabel, das kann man nicht mehr ruhigen Gewissens in irgendeiner Form konsumieren, auch wenn besonders ein Musikstück von Lost Prophets super, super wichtig für mich war, als junger Mann. Dann gibt es diese Geschichte Michael Jackson, wo Vorwürfe sind, die wo auch sicherlich so ein Harvey Weinstein reinfällt und viele andere Künstler, wo es diese Vorwürfe gibt, wo aber keine Verurteilung stattgefunden hat, wo die Fälle sicherlich auch unterschiedlich gelagert sind, wo vielleicht, also es ist schwierig, also nehmen wir mal als anderes Beispiel Kevin Spacey, ich kann zum Beispiel weiter Kevin Spacey Sachen gucken.
Ja, okay. Also ich muss jetzt,
wie geht's dir da?
Ich muss jetzt auch ein bisschen überlegen. Also die Grundsatzfrage ist ja da so ein bisschen, wie man das so schön auch im Studium gelernt hat, dieser hermeneutische Ansatz der Werke, also das Werk an sich heraus, gerade in der Kunst, also gerade bei Filmen, gerade bei Musik, wie erklärt sich das? Ist ja normalerweise diese Hermeneutik, ne? Das untersucht, dass man halt eben nicht fragt, was will uns der Autor damit sagen oder sowas oder in welcher Zeit er das gemacht. Nein, das Werk steht für sich und muss auch so interpretiert werden. Das kannst du natürlich gerade bei, sag ich mal, so Kunstwerken oder so bei so Popkunst wie eben auch Musik, wo einfach viel einfach auch mit den Protagonisten verbunden wird, nicht so einfach trennen und vieles davon
ist ja auch. Wo die Person ja eventuell auch eine Kunstfigur ist, also eine Kunstperson.
Genau, und es ist ja auch teilweise, muss man sagen, ja nicht alles, da gerade wenn wir in den Pop-Bereich gehen, nicht alles wirklich Kunst, sondern ja, aber es ist halt Pop dann irgendwie. Deswegen ist dann eben, würde ich auch sagen, okay, ist das jetzt schon Kunst oder kann das weg? Ich glaube, ich würde da zwei, bei mir sind es, ich muss ein bisschen überlegen, aber bei mir sind es, glaube ich, so zwei Richtungen. Einerseits ist es eben die persönliche Auslegung, dass ich jetzt, wenn es klar ist, dass irgendjemand verbrecherisches, ekliges oder so getan hat, also was der Typ da von Lost Prophets getan haben soll oder getan hat.
Er wurde ist ja dafür verurteilt worden, verurteilt das kann man worden, eigentlich kann schon man sagen, er hat Tor gemacht, ja.
Das ist so widerwärtig und abartig, dass
ja. Er hat auch nicht geleugnet, soweit ich weiß, ja.
Froh, dass ich froh bin, überhaupt gar nichts mit der Band überhaupt zu tun gehabt zu haben vorher, weil das ist wirklich, das ist das ist ja
absolutes Extrembeispiel natürlich, das, aber das ja
überhaupt nicht. Genauso wie es ist, dass es schon ein ziemliches Geschmäckle hat, auch bei so Sachen wie jetzt gerade hier bei Michael Jackson und Co., auch wenn da jetzt natürlich nicht verurteilt ist, dann ist wieder die auf der
das ist zweimal freigesprochen worden, ne?
Genau.
Beziehungsweise einmal Verfahren eingestellt, einmal freigesprochen, ne?
Ja, aber sollte es denn so, oder auch bei Kevin Spacey oder sowas, wo er zumindest zugegeben hat, was er getan hat, auch wenn das, das sind dann so Sachen, rein persönlich, das widert mich halt so sehr an, gerade auch diese Verbrechen, dass ich auch sofort sagen kann, ich kann gut ohne leben. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, also ich wüsste auch keinen Künstler oder sowas, der mir dann so wichtig wäre, dass ich sagen, boah, stell dir mal vor, das würde bei dem rauskommen, dann das wäre ja schlimm für mich, weil dieser Künstler mich in irgendwie so sehr beeinflusst oder so insoweit einen großen Einfluss auf meinem Leben hat oder hatte, dass das wirklich irgendwie ein Bruch bei mir wäre. Ich könnte ohne alles leben, so ungefähr, ne? Also das
wäre ja, schlimm, wenn es weg wäre. Also ich bin auch von nichts an dermaßen, also selbst wenn sich jetzt rausstellt, dass George Lucas ein harter Antisemit wäre und heimlich irgendwie auf seiner Skywalker Ranch ein KZ betreibt, ich könnte auch ohne Star Wars leben. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber es tut trotzdem weh. Also es macht einem auch manchmal so, gerade bei Musik, auch mal wieder so den Genuss kaputt. Also anderes Beispiel, ich bin durchaus ein großer Freund von The Smith. Und auch von den Morrissey Solo-Sachen und er hat sich ja nun öfter mal daneben benommen, aber es nimmt in letzter Zeit tatsächlich zu. Mhm. Was seinen offenkundigen er äußert sich immer mal wieder rassistisch, zum Teil nationalistisch, was England angeht. Also er ist ja auch ein durchaus ein Verfechter des Brexits. Wo mir der Genuss dadurch auch schon so ein bisschen madig gemacht wird. Also das ist, also ich kann sowas nicht mehr so unbelastet hören wie früher. Oder ich natürlich muss ich, wenn ich jetzt irgendwo Kevin Spacey in einem Film rumspringen sehe, muss ich immer dran denken, okay, das, was der da gemacht hat, war schon ziemlich daneben, ne? Oder Louis C.K., auch bei Louis C.K. ja schon fast wieder lustig ist, ne? Also der hat ja vor Frauen masturbiert.
Ja.
Und hat sich ja dann nachher damit rausreden wollen, dass er gesagt hat, ja gut, wenn sie das nicht wollten, hätten sie ja was sagen können.
Eben, also das hat halt schon eine andere Qualität. Also wie gesagt, es gibt so Sachen, wenn jemand in irgendeiner Art und Weise, also so Verbrechen wie Kinder zu vergewaltigen oder sowas, das ist
ja, oder diese Bill Cosby Nummer, also das
sind,
glaube ich,
das sind aber das, sind einfach, das kann man nicht genau das sind einfach angucken. die sind einfach so krass und ekelig und das geht gar nicht. Verbrechen da
auch so eine R. Kelly Nummer, wo er nun er ist nicht verurteilt worden, aber da gibt's irgendwie 8 oder 14 verschiedene Frauen, die alle unabhängig voneinander das Gleiche erzählen. Also, tut mir leid, damit bist du, das ist für mich nicht erwiesen, aber das reicht, um dass dieser Künstler für mich nicht mehr stattfindet.
Ja, und das ist vielleicht auch, um das von der anderen Seite anzugehen, was ich kann zum Beispiel, oder ich gucke sehr gerne Tom Cruise Filme. Tom Cruise als Schauspieler finde ich auch gut. Auch wenn der Charakter in seiner Scientology-Sekte da mich auch total ankotzt und Scientology wird sicherlich auch schon so einige Leben zerstört haben, aber nur, weil er jetzt erstmal in Anführungszeichen nur da drin ist, das ist für mich zumindest noch nicht die Grenze, dass ich sagen würde, ich gucke mir jetzt keine Tom Cruise Filme mehr an. Also ich gucke mir so ein Mission Impossible, gucke ich mir trotzdem an oder sowas. Das ist für mich jetzt noch nicht so schlimm, auch wenn das eine eigentliche Geschichte ist, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Leben so diese komische Sekte da zerstört hat. Sicherlich, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber dann ist es trotzdem so, als könnte man auch drüber nachdenken. Ne? Aber es ist
ja, halt, aber das ist ja, dann, aber dann sind wir wieder beim Thema Leben zerstören. Aber auch dann nochmal, um auf Kevin Spacey zurückzukommen. Also das, was er wohl gemacht hat, ist, er hat sich ja offensichtlich diesen 14-jährigen Jungen, er rotzevoll war er und hat sich quasi auf ihn draufgelegt und hat ihn bedrängt.
Ja.
Mehr ist jetzt erstmal nicht passiert. Dann hat er sich hingestellt, ich glaube, das war der schlimmste, die schlimmste Möglichkeit, damit umzugehen, wenn man wissen, wie man sowas öffentlich nicht kommentiert, dann guckt man sich an, was Kevin Spacey gemacht hat, hat sich hingestellt, gesagt, ja, ich war rotzevoll, wird wohl so gewesen sein, wenn er das sagt, ich bin übrigens schwul. Worst-Case-Szenario, wie man damit umgehen kann. Aber ja, sagen wir mal so, das war sicherlich auch nicht schön für den Jungen, das war sicherlich auch was, was ihn belastet hat. Eventuell muss er auch bis heute belastet in irgendeiner Form. Aber ich glaube, da kann man nicht davon reden, dass das komplette Leben zerstört wurde.
Das weiß ich nicht. Also, da
aber das
mich,
kann man da auf der anderen Seite, das kann man schwer. Sport,
ja, genau, ich weiß, also, aber da sind wir vielleicht nicht aus dem Fenster lehnen, weil ja, das sind halt sowas, das ist ein Kind, ein besonders, ein naja, denn das musst du schützen. Das ist ein, das ist, ja, das ist, ja, 14 Jahre, das ist ein Kind, ja, wenn ich mich als 14 vorstelle, das ist ein Kind, ist auch vom Gesetz ein Kind.
Ja, aber da sind wir wieder bei 14, ja, sorry, erzähl außer meinen 10.
Ja, also das ist etwas, da würde ich mich, glaube ich, echt nicht aus dem Fenster lehnen, also sowas dann irgendwie einzuschätzen, also für mich jetzt das komplettes Leben zerstört oder nicht zerstört und wie das dann tatsächlich dann hinterher war, also da, ich finde allein schon die Richtung, in die das geht, so widerwärtig und abartig und ekelig, dass ich das, da kann ich auch wirklich sagen, ich brauche Kevin Spacey, das ist mir total egal. Also den brauche ich dann nicht mehr. Also ich kann dich auch verstehen, wenn du dann sagst, es hat auch noch eine in Anführungszeichen eine andere Qualität des Verbrechens im Vergleich zu R. Kelly und Co. Oder
nein, schön ist das natürlich nicht. Und es ist ein Verbrechen und natürlich muss man das moralisch verurteilen. Eventuell sogar, wenn man es damals aufgedeckt hätte, vielleicht sogar von Seiten der Justiz verurteilen. Aber ja, also ja, ich finde, das ist dann
ganz sicher sogar von Seiten der Justiz, würde ich sagen, wenn das wirklich so alles so gut passiert wäre, dann wäre das auch ein Verbrechen gewesen. Das hätte von der Justiz verfolgt werden müssen. Und man weiß ja auch nicht, was sonst noch da alles hinter ist. Und dazu kommt ja auch noch im Sinne von Kevin Spacey, dass sein letzter Auftritt ja quasi seine große Rolle, der ist nochmal in hier, wie hieß er denn noch, Frank Underwood, als Frank Underwood sich ja nochmal dazu geäußert hat, irgendwie vor ein paar
Monaten. Naja, diese Nummer war ja auch mega bizarr, ja.
Und man merkt, dass mit sowas, dass er ja auch in null Form da irgendeine Reue verspürt.
Ja, also kann unrechtsbewusst sein.
Das genau, und dass er also und das, glaube ich, ist nicht im Sinne von aber ich habe doch nichts getan und deswegen muss ich keine Reue verspüren, sondern im Sinne von, es war doch gar nicht so schlimm. Also ja, für dich war das nicht so schlimm, aber nicht für die Opfer. Und für die Opfer zu sprechen, gerade jetzt auch, wie wir das jetzt tun, als Außenstehender, und das in irgendeiner Art und Weise zu sagen, das könnte doch, muss doch gar nicht so schlimm sein, vielleicht nicht das ganze Leben zerstören, da maßt man sich, glaube ich, schon was man, glaube ich, gerade bei, wenn die Betroffenen, wenn man sowas nicht selbst erlebt hat, dass man das gar nicht einschätzen kann. Und dann bin ich dann lieber auf der Seite der Opfer und boykottiere vielleicht eine Sache mehr oder sowas, als dass ich dann irgendwie jemanden, als dass ich dann dem Täter oder sowas dann irgendwie nur ein bisschen zugebe. Also ja, vielleicht war es ja doch gar nicht so schlimm.
Vielleicht ist das auch der entscheidende Unterschied zu der anderen Geschichte, die ich gerade erzählen wollte, wo sich offensichtlich keiner darüber aufregt. Ich habe in dieser ganzen Geschichte jetzt auch ein bisschen gelesen und dann ist mir ein Artikel untergekommen, der diesen ganzen Mechanismus auch anklagt in der Musik- und Showbiz-Industrie, wo wirklich auch sowas ermöglicht wird, den Künstlern ermöglicht wird. Und dann war halt ein ganz prominentes Beispiel, waren die sogenannten, ich glaube, Baby-Groupies war der Ausdruck aus den 60er und 70er Jahren, also wirklich minderjährige Mädchen, die Bands hinterher gereist sind und dann auch mit denen zusammen waren, und hatten so ein krasses Beispiel, ich habe den Namen des Groupies vergessen, die mit 14 Jahren, also sie sagt das selber, von David Bowie entjungfert wurde mit 14 Jahren, der damals schon ein alter Mann war, und dann danach mit, oder währenddessen auch mit dem Gitarristen der Yardbirds und der Zeppelin zusammen war, Jimmy Page. Und das ist halt kein Thema. Das ist, also ich wusste das nicht. Vielleicht wusste ich es auch nur unterbewusst. Aber das ist sowas, da redet heute keiner mehr drüber. Das ist überhaupt nicht, also da gibt's keinen Aufschrei. Vielleicht aber auch, weil tatsächlich dieses Groupie, das sich da nie als hingestellt hat, gesagt hat, das war nicht in Ordnung, was ihr damals gemacht hat. Ich war zu jung, ich fühle mich ausgenutzt, und vielleicht ist es tatsächlich das auch der Unterschied, dass es da kein Ankläger gibt.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, aber dann kommt man schnell in die Richtung, wo ich finde, da muss man eben aufpassen, was ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe, dass man sowas halt eben nicht relativieren, dass ich sowas gar nicht relativieren will, weil ich das überhaupt gar nicht einordnen kann. In viele Sachen kann ich einfach nicht
einordnen. Ich wollte das auch nicht relativieren, aber...
Genau, da bin ich weder Betroffener noch Psychologe noch Strafrechtler, dass ich da wirklich Ahnung von hätte. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass viele Leute trotzdem sich dazu äußern, auch mit ganz klaren Forderungen oder Nichtforderungen oder Seiten, die sie dann einnehmen und dann laut aufschreien oder zumindest so laut aufschreien, dass man sie im Internet hört.
Ne, das ich wollte halt sagen, das ist halt die Internetkultur gerade.
Also genau, das ist halt ganz
egal. Du kannst nicht eine ausgewogene Meinung über mehrere Seiten posten, sondern du sagst nur, der Typ ist scheiße oder der Typ ist nicht scheiße.
Genau.
Und genau darauf reduziert sich das am Ende. Ja.
Und da würde ich dann eben sagen, da muss man sich dann, also man, wie gesagt, auch quasi auch ganz am Anfang meinte, dass es halt so zwei Richtungen gibt, das Persönliche von mir, dass ich persönlich vielleicht auch einfach nur denke, aber dann gerne auch einfach nur denke und nicht laut raus posaune oder irgendwo niederschreibe oder so, weil ich ganz genau auch weiß, dass ich dann nicht der Richtige bin, um das wirklich einzuschätzen. Also das ist dann etwas, was ich dann vielleicht im kleinen Kreis oder sowas dann mal besprechen würde oder so, aber ich bin kein Psychologe, ich bin kein Betroffener, ich bin kein Opfer, ich bin kein Täter da gewesen, ich bin kein Jurist, ich bin, das ist dann immer schwierig, dann komplett einzuschätzen. Und was ich für mich dann einfach mitnehme, ist Sachen, ich kann gerne eigentlich kann ich gerne ohne jeden Künstler leben, wenn auf einmal rauskommt, dass er irgendwas Schreckliches getan hat oder sowas, ja. Dann kann er für mich auch gern gestorben sein.
Es ist schwierig. Also ja. Ich finde, da gibt es so viele Facetten und ich glaube, man muss das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden. Also ich gucke mir trotzdem weiter mit Genuss Pulp Fiction an, obwohl Harvey Weinstein den produziert hat und der vermutlich ohne Harvey Weinstein nicht so existieren würde, wie er existiert. Ja.
Da würdest du wahrscheinlich auch viele Filme nicht mehr gucken können, das stimmt auch wieder. Das ist halt, ja.
Aber da fällt es mir zum Beispiel, da weiß ich ja, dass der große kreative Input halt nicht von ihm kommt, das ist halt nicht sein Film, sondern das ist halt einer, wo er Geld reingesteckt hat und den er gefördert hat. Ich glaube, es wäre ein anderes Problem, wenn er da Regie geführt hätte oder wenn
Tarantino gewesen wäre. Also,
genau, wenn könnte Tarantino derjenige welche gewesen wäre. Und ich glaube, da muss man wirklich von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Und aber natürlich, wenn natürlich einer kommt und sagt, so das und das ist passiert, der Gegenüber streitet das nicht ab. Und dann sagt diejenige, das war ein Problem für mich. Da muss man erstmal sagen, okay, wie reagiert der Angeklagte? Sagt er, entschuldigt er sich? Hat er das anders gesehen? Das gibt ja immer so differenzierte Bilder, ne? Also du kennst ja aus dem persönlichen Umfeld, ne? Du streitest nicht mit jemandem weil man nicht übereinander kommt und beide Seiten haben ihre Argumente und vielleicht hat man dann auch einen Fehler gemacht, den man in dem Moment nicht gesehen hat. Aber wie gesagt, mega schwieriges Thema, aber es ist dadurch, dass halt im Moment so viel rauskommt, belastet mich das auch in gewisser Weise, weil man manchmal dieses Gefühl bekommt, man kann ja nichts mehr wahrnehmen, weil jeder Dreck am Stecken hat. Aber natürlich hat jeder Dreck am Stecken, weil jeder Mensch ist. Diese Lichtgestalt, die wir jahrzehntelang in der Popkultur aus den Leuten gemacht haben, die existieren nicht. Das gibt's nicht. Das sind alles Menschen.
Das war einfach Popkultur. Und natürlich muss man auch aufpassen, das jetzt mal vollkommen unabhängig, aber jetzt von irgendwelchen Fällen, dass man nicht jemanden vorverurteilt. Ja, also geht ja dann häufig so, und meinetwegen Michael Jackson, also ich, wie gesagt, ich habe die Dokumentation habe ich nicht gesehen, habe persönlich auch meine Meinung dazu, man hat ja auch irgendwie vielleicht ein bestimmtes Gespür und so weiter, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, rein juristisch wurde das schon mal behandelt und rein juristisch wurde da auch schon mal ein Urteil gefällt und das darf man halt in der ganzen Diskussion auch nicht vergessen.
Nein, aber es entlastet einen natürlich nicht davon. Also ich finde das immer, ich gebe dir ja völlig recht und Michael Jackson ist sicherlich auch in gewisser Weise ein Sonderfall, weil ich glaube, kaum einer ist so wichtig in irgendeiner Kunstform, der jetzt so viel angeblich Dreck am Stecken hat wie Michael Jackson. Ich finde aber, das darf einen nicht entlasten von einem Gewissen.
Nein.
Nur weil jemand auf gar keinen Fall nicht verurteilt wurde oder wo der freigesprochen wurde. Aber wenn man trotzdem das Gefühl hat, irgendwie, das passt alles nicht so zusammen und
total.
Also das wollte ich nur sagen. Also nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Ich weiß auch, dass du das nicht so meintest. Ich wollte das nur nochmal ganz klar sagen, dass das natürlich nicht so einfach ist. Ne?
Genau. Und man darf, um es überspitzt zu formulieren, kann man jetzt nicht da hingehen und dann Leute, die es ja tatsächlich dann sowas auf Facebook schreiben wie, aha, die Gerichte haben falsch gelegen, jetzt ist ja quasi bewiesen, dass. Weil nein, so ist es nicht. Das ist
auch Gerichte können sich irren, ne?
Kommt auch noch dazu. Auch Gerichte können sich irren und gar keine Frage und naja. Aber es ist auf jeden Fall schwierig und so. Aber wie war die Ursprungsfrage, ob ich Sachen wegwerfen will? Ich hab zumindest noch nie etwas weggeworfen.
Ich glaube, es war keine Ursprungsfrage. Ich wollte einfach mal drüber reden, weil mich das im Moment einfach in gewisser Weise belastet in meinem ganzen Medienkonsum. Und ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt fast, auch wenn ich irgendwas Neues entdecke, erstmal recherchieren, hat der Typ Dreck am Stecken.
Ja, ist aber interessant, ja.
Ja, also man kann, es ist wie der Videobeweis beim Fußball, man kann nicht mehr, wenn ein Tor fällt, einfach jubeln, dass es gefallen ist, sondern muss erstmal den Schiedsrichter fragen, war das denn so in Ordnung?
Okay, ja. Ja, dann ist dann manchmal ist es dann schon auch schön, nicht alles zu wissen.
Aber ich glaube, wir schaffen wieder keine sechs Themen. Ne? Ich glaube auch nicht.
Ich überhaupt nicht. Ich würde vielleicht noch eine Sache anhauen von mir.
Gerne.
Einfach nur, weil ich es gerade, weil haben wir schon was über das Zocken gehabt. Hatten wir noch nicht, ne? Wir haben noch nicht über Zocken gesprochen. Ich habe noch ein neues Spiel angespielt in Trials Rising. Also Trials, kennst du, hast du gespielt?
Ich habe kein Trials gespielt, weil das nach einem Spiel aussieht, wo ich spätestens nach 10 Minuten in den Controller wütend in die Ecke pfeffer.
Ist es auch so ein bisschen. Anfasse. Das macht aber auch ein bisschen Reiz aus. Also Trials ist ja so eine Videospielreihe. Du bist ein Motorradrennspiel im gröbsten Umschreibung, so kann man es formulieren. Man fährt von links nach rechts, man fährt auch nur auf einer 2D-Schiene, also man kann nur vorwärts oder rückwärts quasi fahren, in der Regel einfach vorwärts oder nach oben und vor allen Dingen über Hindernisse. Also man muss mit seinem Moped über Sprungschanzen springen, über Fässer balancieren, einen Berg hochfahren und man kann eigentlich nur seine Figur nach vorne und nach hinten bewegen, also das Gewicht des Fahrers verlagern und Gas geben und bremsen. Das war's von den Steuerungsmöglichkeiten. Das wird aber trotzdem noch relativ komplex und vor allen Dingen relativ schwer. Also die Trials-Spiele sind schon darauf ausgelegt, dass nach ein paar Leveln der Schwierigkeitsgrad so anzieht, dass man schnell mal in irgendeinen Abgrund stürzt oder irgendwo runterfliegt oder sowas und dann eben doch sauer den Controller in die Ecke ballert. Ich muss sagen, aber das Spiel hat nicht umsonst eine riesige Fangemeinde. Also ich glaube, das dritte, vierte Spiel oder sowas ist jetzt davon. Es gab, glaube ich, auch mal einen Handy-Ableger.
Ich glaube, in der Reihe ist es offiziell das dritte.
Ja, ne, Trials, dann Trials Fusion und dann Trials Rising jetzt, glaube ich, ne? So ungefähr.
Kann sein, ja. Wie gesagt, also ich hab keins davon hier gespielt. Ich krieg's halt immer nur mit und sehe mir irgendwelche lustigen Let's Plays an. In dem neuen gibt's ja auch so einen Tandem-Modus, wo du mit zwei Leuten fahren kannst, wo einer
das
Gewicht verlagern muss, ja.
Das macht auch echt Laune. Ich habe auch die alten Spiele, sobald man die zu dritt oder zu viert spielt, ist es auch ein verdammt cooles Party-Game. Es ist, und es hatte vor allen Dingen so ein bisschen, sage ich mal, auch so einen 90er-Charme. Also es hatte mich, weil es halt auch einen verdammt guten Soundtrack hat. Also jetzt hat Mötley Crüe Titel dabei und Sum 41, also so ein bisschen sehr Hardrock, aber auch ein bisschen Skatepunk mit dabei, dann auch ein bisschen Hip-Hop und gute elektronische Musik als Soundtrack. Und durch diesen Soundtrack und diese sehr arkadige, spaßige Aufmachung, also es explodiert da irgendwas, im Hintergrund sind dann mal auch irgendwelche Aliens zu sehen und man springt über irgendwelche unrealistisch großen Absprünge, also es ist jetzt kein realistisches Spiel, kein realistisches Motorradfahren.
Sollte eben klar sein, der man einen Trailer gesehen hat.
Genau.
Ich glaube, der berühmteste Trailer von letztem ist, wo du aus dem Flugzeug raus und dann geht irgendwie diese Strecke noch kilometerweit weit aus dem fliegenden Flugzeug hinten raus.
Du konntest dir, glaube ich, in Trials Fusion auch ein Einhorn statt Motorrad nehmen, also ein Einhorn freikaufen. Genau. Und dann auf dem Einhorn durch die Level reiten. Also es ist nicht wirklich realistisch aufgebaut, sondern schon, es soll Spaß machen. Es hatte halt vor allen Dingen diesen End-90er Arcade Tony Hawk Spaßmach-Feeling dabei. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Durch die gute Mucke und du hast schnell, gehst schnell mal rein. Du
bist schnell drin,
macht echt Laune.
Die Runden sind kurz, du kannst es immer wieder anmachen, du bist sofort wieder in der Steuerung drin.
Aber es hat doch
Learn Hard to Master.
Genau, aber es hatte leider so viele, so kleine Schwächen. Also es hat.
Du bist aber auch manchmal wirklich so ein Meckerfritz. Also egal, über welches Spiel wir bis jetzt gesprochen haben, immer kommt so, ja, aber dann der eine Pixel, der sich nicht richtig bewegt, da konnte ich nicht.
So, der eine Pixel ist es eben nicht. Es ist halt so, so eine Rundenzeit, keine Ahnung, so ein Level dauert eine Minute vielleicht, wenn überhaupt. Mhm. Manchmal auch 45 Sekunden, manchmal eine Minute 10. Aber sie sind halt relativ kurz, wenn du nicht immer runterfliegst und wieder von vorne anfängst. Das Problem ist dabei, denn diese Ladezeiten davor und danach sind dann ein Ticken das zu lang dafür. Sie sind einzeln gesehen nicht super lang, aber sind dann eben so 4, 5, 6 Sekunden lang, dass man bei jedem Mal, wenn es lädt, man sich überlegt, oh, ist es jetzt
gleich vorbei? Hast du auf der Konsole oder auf der...
Ich habe es auf der Konsole, auf der PlayStation 4 gespielt. Ich habe auch
die gesehen, Pro oder die normale?
Die normale.
Okay.
Aber ich würde sagen, das ist so der klassische Durchschnitt. Das werden auf so einer Konsole, auf so einem System, auch auf dem Computer, werden es die meisten halt auch spielen. Deswegen würde ich da vom Durchschnitt aus sagen, kann man das schon sagen, wie es so grundsätzlich aussieht. Ist dann auch die Aufmachung vollkommen in Ordnung und im Spiel selber, gerade auch durch den Soundtrack und sowas, macht es auch echt Laune. Aber dann findest du dich auf so einer lieblosen Weltkarte, wo du die Level irgendwie aussuchen musst, wo dann auch alles nur mit Text dir dann irgendwie dargestellt wird, worum es
jetzt lesen, geht. Ey, da hast du mich schon verloren, ey. Lesen, das ist ein Videospiel. Zeig's mir.
Ich brauche ja auch nicht unbedingt irgendeinen Typen, irgendeinen Charakter, der mir dann das alles erklärt, aber sowas kann man auch ein bisschen liebevoller machen, weil das ist so die Variante, ja, da sind wir safe, so funktioniert's und das war's. Und das ist auch irgendwie vollkommen in Ordnung, aber ich denke mir dann dabei auch die ganze Zeit, darf ich jetzt irgendwie Vollpreis zahlen? Weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, muss jetzt natürlich tatsächlich mal gucken, wie teuer das ist, aber ich glaube auch das erste Trials oder sowas war für 20 Euro oder sowas im Laden oder ist rausgekommen. Und jetzt ein Trials Rising. Ich schaue gerade mal parallel, wie teuer das ist. Trials Rising. Ja,
20.
Okay, kostet auch nur 25 ja. Euro. Okay, dafür.
Eine Gold Edition für die Switch jetzt.
Trials 30. Fusion ist das. Nicht ein Trials Fusion. Ich sehe jetzt gerade Trials Rising, 65 so. Euro.
Okay, ich habe hier Trials Rising für die Switch, 35 Euro in der Gold Edition.
Okay, aber Trials Rising, und das ist aber auf der Switch dann noch was Besonderes, dass die richtig kacke sein soll. Oder beziehungsweise vieles schlecht macht, weil die zum Beispiel ja keinen analogen Bumper beim normalen Controller hat, also kann hier die Schultertaste hinten, sondern nur einen digitalen.
Ja.
Kannst du damit zwar Gas geben und bremsen, aber solltest du nicht. Genau, dann brauchst du halt einen anderen Controller dafür, aber beim Standard-Controller hast du es erstmal nicht, sondern und du musst halt manchmal nur ein bisschen Gas geben und nur ein bisschen bremsen, heißt, du musst das dann mit dem rechten Analogstick machen, damit Gas geben und bremsen, was wohl auch funktionieren soll. Auf der anderen Seite sind dann auch so ein paar andere Sachen, wie noch längere Ladezeiten, Grafik deutlich schlechter, obwohl das jetzt keine Grafik ist, wo ich sagen würde, also ich meine, es sieht gut aus, aber ich würde nicht sagen, das ist jetzt so super hardwarehungrig. Ja. Deswegen die Switch-Version soll dazu auch noch ein bisschen schlechter sein.
Ich bin ja jemand, der was sowas angeht, ja völlig entspannt ist, was Grafik angeht. Also Grafikfehler, klar, aber wenn es hässlich ist, auch nicht, aber ich finde, das muss jetzt nicht alles super poliert aussehen und super geil aussehen, also so eine solide Durchschnittsgrafik.
Aber wenn du siehst, also die Grafik, die ich auf der Xbox sehe oder auf der normalen Playstation, bei dem Spiel, bei diesem Arcade-Spiel, wo ja auch nicht so viel passiert und wo du relativ beim Programmieren ziemlich sicher weißt, was sieht der Spieler gerade in diesem Moment. Er wird sich nicht jetzt auf einmal umdrehen und oder irgendwie ganz hoch fliegen und dann die ganze Welt von oben sehen, wie bei irgendeinem Open-World-Game oder so, sondern man kann das ja schon sehr genau programmieren, was der Spieler sieht und was du dann darstellen musst. Deswegen, da hätte ich schon erwartet, dass die Switch das auch 1:1 so darstellen kann. Und ja, gut, ich sehe es jetzt gerade hier, also auch auf der PlayStation 4 gibt es die so gut 40 Euro aufwärts. Also kein Vollpreis-Titel. Da kann man sich auf jeden Fall überlegen. Aber naja, es so. ist ein gutes Trials, wer die Trials vorher schon kannte.
Ich muss es nicht haben.
Nö, aber wenn man wieder Bock hat auf sowas, was Kurzes, der sollte dann aber vielleicht auch einfach mal gucken, was ist denn mit den alten Trials oder Trials Fusion Spielen. Weil die gibt es ja natürlich dann deutlich günstiger und sind im Endeffekt ziemlich genau das gleiche Spiel. Also was Neues ist da jetzt nicht dabei.
Ich habe übrigens ein neues Thema, schönes Thema für unsere nächste Folge, Pile of Shame.
Das war schon mal so ein bisschen angerissen, was wir alles für Steam, was wir im Steam-Account und so haben.
Oder Steam-Bibliothek mal durchgehen, das ist ja auch eine schöne Sonderfolge. Einfach mal die Steam-Bibliothek und einfach nur sagen, habe ich nicht gespielt, war mal im Sale. Ja, habe ich angespielt, 5 Minuten gespielt.
Genau, ich hab mir auch mal irgendwie
so für 5 Systeme.
Genau, was aufgeschrieben im Sinne von Thema geht in die Richtung, so große Spiele, die man gespielt haben sollte, aber nie gespielt hat. Und das wahrscheinlich auch nie tun wird, einfach weil die dann so lange dauern, weil so groß.
Kann man auch eine Film-Edition machen. Mach mal eine Spiel- und eine Film-Edition.
Genau, bei Film ist es aber so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das noch nachholst, deutlich größer, weil im Endeffekt sind es dann meistens nur 2 Stunden, die du investieren musst. Und das geht relativ schnell dann irgendwie zu machen. Bei manchen Spielen, kriegst du ja vielleicht gar nicht mehr, hast du nicht mehr die entsprechende Hardware da rumliegen oder es dauert einfach zu lange und du hast keinen Bock, dich da irgendwie 25 Stunden an irgendein klassisches Rollenspiel zu setzen dann nochmal. Naja. Ja. Aber das
Ding ist gut,
schreibe ich mir auf, muss mir mal ein paar Gedanken zu machen, sonst stammel ich mir dahinter noch so ein ab, wie ich es jetzt auch gerade bei Trials gemacht habe. Nächstes Mal ein bisschen was aufschreiben hier, ne?
Ich schreibe mir nie irgendwas auf. Ich lasse mich einfach treiben.
Oh, toll,
das ist wie Surfen.
Ja. Ah ja, du bist ja, kannst
wenn ich surfen könnte.
Ja. Nein, überhaupt. Okay, sehr gut.
Wir haben ja auf der Arbeit einen Kollegen, der ist ja großer Surfer. Ja, mehrere ja, sogar, zwei Wind, sogar.
Wellenreiten hier, ne? Ja. Ich habe einen Windsurfschein tatsächlich. Einen Windsurfschein.
Das ist wieder so typisch deutsch. In Deutschland braucht man für Surfen einen Schein.
Nee, der hat, ja, von ich weiß gar nicht, woher, so ein Windsurfschein noch nicht. Du kannst auch ohne, aber das ist, glaube ich, von der DLRG oder sowas. Und wenn man den hat, ja, dann hat man jetzt nicht sowas wie einen Führerschein, aber ach so, an manchen okay Spots wird es zum Beispiel, wenn du dir Surfbretter und Co. ausleihst und die dich nicht kennen, irgendwo auch im Urlaub und sagst, aber hier, guck mal hier, ich habe so einen Surfschein und Surfschein, dann wissen die, okay, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht sofort absaufen. Deswegen okay, also kann ich,
du bringst das Ding wieder zurück, wir müssen das nicht nach aus dem Meer fischen.
So ungefähr. Und das ist halt jetzt nichts, dass du wirklich brauchst, aber keine Erlaubnis wie eine Fahrerlaubnis, die der aneignest okay oder so fürs Boot. Anders sind ja bei Katamaran und Co. Aber das ist noch eine andere Geschichte.
Auch das wäre ein schönes Thema. Total, was braucht man eigentlich in Deutschland alles ein Führerschein?
Nee, nächstes Mal sprechen wir über das Windsurfen. Super Thema für unser Podcast.
Nerd-Podcast, ja.
Mein Lieber, sollen wir denn nochmal hier so ein kleines Rätsel hinten rausmachen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin irgendwie auch ein bisschen durch.
Ich bin auch so ein bisschen leer gequatscht und ich, es ist eh frustrierend für mich.
Ja, ich habe so einen schönen Charakter mir vorhin noch irgendwie ausgedacht, aber
ich hätte auch einen, aber nee, komm, lass.
Machen wir beim nächsten Mal. Guck mal, haben wir eine gute Stunde. Vielleicht schneiden wir irgendwas raus und während ich sage, wir haben eine gute Stunde, sind wir nur bei Minute 35. Das ist immer der Klassiker, oder so,
ne? Aber das ist immer, eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Da sollten mal alle Hörer drauf achten. Wenn einer sagt, wir haben jetzt eine gute Stunde geredet und es ist wirklich eine gute Stunde rum,
ja,
dann hat er vermutlich nicht viel daran nachbearbeitet. Und da muss man mal über die Mühe
aber mache ich reden, ja, die sich mach ich mal ja, da. Ja, aber mache ich ja auch nicht. Also ich finde alles, ich will hier gar nicht groß rumschneiden und das vor allen Dingen nicht schön schneiden, wenn mal sich jemand wieder hier verstammelt, weil das gehört halt dazu.
Ja, wir sind aber auch Profis, du kannst halt auch.
Total Profis, wir stammeln überhaupt nicht.
Ich musste heute Morgen was einsprechen und ich musste es fünfmal einsprechen, weil ich so genuschelt habe, weil ich noch so müde war. Kennst du das, wenn du so müde bist?
Ja, ich finde es aber ganz geil, wenn ich ganz früh morgens irgendwas einsprechen muss, wenn ich dann noch so, also ich habe jetzt keine besonders tiefe Stimme, aber ganz früh morgens, wenn dann wirklich na, alles so ganz schade.
Die Barry-Manilow-Stimme, so, hallo.
Wenn ich dann was erzähle, dann denke ich, das ist das einzig Gute, wenn man wirklich ganz früh am Tag was einsprechen muss.
Vielleicht sollte man dann zu dem Zeitpunkt einen Sex-Podcast aufnehmen.
Ganz früh morgens.
Ganz früh morgens. Das ist der ideale Zeitpunkt, um Sex-Podcast aufzunehmen, wenn man dann so eine sexy Schlafzimmerstimme hat.
Hallo. Ja.
Hallo.
Das ist das nächste Projekt. Ja, also ich habe das nämlich eher so, dass ich so gegen Abend dann, gegen Abend oder wenn ich lang gearbeitet habe, wenn ich dann noch irgendwas aufnehmen muss, dann verhaspel ich mich. Und,
naja. Einfach eine Konzentrationsfrage.
Konzentration. Mein Lieber, es war mir eine Ehre. Das nächste Mal.
Ein innerer Blumengarten war es mir.
Ein innerer was?
Ein innerer Blumengarten. Das hat immer eine Kollegin gesagt. Ich finde das einen sehr schönen Ausdruck. Es war mir ein innerer Blumengarten.
Ja, das finde ich, ich überlege gerade währenddessen, aber finde ich gut. Finde ich gut. Wir enden so ein bisschen wie beim letzten Mal. Wir sehen uns morgen früh. Ich würde mich freuen. Ach nee, gar nicht. Ich habe ja gar nicht, muss ja gar nicht so früh da sein. Sonst hätte ich gesagt, brauchen wir einen frischen Kaffee.
Bin ich der Praktikant oder was?
Nein, natürlich nicht.
Nur weil ich der Erste bin.
Ja, das eben, weil du der Erste bist. Man freut sich dann einfach. So, weißt du, muss ich nicht machen. Ich mach dir dann Tee oder wie auch immer. Wir sehen uns trotzdem morgen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis morgen. Und bis die Tage.
Bis die Tage.